NDR Info.
Zeitzeichen.
Im Jahr 1206 gründet Genghis Khan das Mongolenreich.
Genghis Hagano Ujaur.
Der Ursprung Genghis Khans. Einst lebte ein blaugrauer Wolf, geboren mit himmlischer Vorherbestimmung. Seine Gattin war eine Falbe Hirschkuh. Sie kamen über den Tengis-See. Als sie an der Quelle des Onan-Flusses am Berge Burhan Khaldun ihr Lager aufgeschlagen hatten, wurde Batatschi Khan geboren.
Batatschi Khan ist der Vater von Tamaja. Tamaja ist der Vater von Horichar Mergen. Und der wiederum, nun, die Reihe der Ahnherren ist lang. So lang, wie es sich gehört für einen Weltenherrscher, der vom Himmel abstammt. Die geheime Geschichte der Mongolen erzählt von der mythischen Herkunft, der Geburt und dem Aufstieg des Genghis Khan, entstanden viele Jahre nach seinem Tod.
Ich nehme an, dass hier sehr, sehr viel mit an der Darstellungsweise des Romanhaften Eingang gefunden hat, dass hier sehr viel auf Wirkung ausgegangen worden ist und dass man wahrscheinlich auch die bestimmte Redefiguren, die wir vielleicht heute gar nicht mehr kennen, noch herauszustellen versucht hat.
Der Orientalist Michael Weyers hat sich immer wieder mit der geheimen Geschichte auseinandergesetzt, einem Dokument der Verehrung für den Mongolenherrscher, irgendwo zwischen Literatur, Heiligenbiografie und Geschichtsschreibung. Die Bewunderung hält in der Republik Mongolei bis heute an, erzählt der Bonner Professor für Mongolistik.
Wenn man von dieser Mongolei ausgeht, dann kann man sagen, dass diese Mongolei Genghis Khan sich als den Gründer ihres Staates, auch des heutigen, als den Gründer ihrer Kultur, als den Mongolen schlechthin annimmt.
Seit der Jahrtausendwende unternehmen die Archäologen der Universität Bonn regelmäßig Expeditionen in die Mongolei, nach Karakorum, der Hauptstadt des mongolischen Weltreiches.
Sie gehen auf den Platz, gucken sich um, sehen eigentlich Gestrüpp, Gesträuch und nicht viel mehr.
Jan Bemmann, Professor für Archäologie in Bonn.
Und wenn man dann die ersten Schnitte anlegt, die Funde kommen von einer überragenden Qualität, muss man natürlich das, was man sich vorher gedacht hat, über die wilden Reiter und die Nomaden, die unstet umherziehen, vollkommen überdenken.
Genghis Khan gilt als der Gründer von Karakorum. Eine etwas wackelige Behauptung.
Er hat vermutlich auch den Platz ausgewählt, hat da möglicherweise auch schon sein Zeltlager aufgeschlagen, also die üblichen Jurtenlager, aber noch nicht das Ortskonstante gemacht.
Genghis Khan war ein reisender Herrscher, ähnlich wie die europäischen Kaiser im Mittelalter mit ihrem Pfalzensystem. Doch der Nomade war offenbar weise genug, um zu erkennen, dass ein Weltreich nicht aus einer Jurte heraus regiert werden kann.
Wir haben ja in Handwerksbetrieben ausgegraben, wo man sieht, der Goldschmied war da aktiv. Wir haben die Straße mit ausgegraben. Die war, als die Stadt gegründet wurde, sorgfältig mit Steinplatten ausgelegt. Da könnte man den im Vergleich zu den römischen Fernstraßen ziehen von der Qualität her.
Genghis Khan gilt auch als Urheber der mongolischen Gesetze und damit als Begründer der Pax Mongolica, des mongolischen Friedens. So gewaltig seine Erfolge zu Lebzeiten sind, in den Jahrhunderten nach seinem Tod wächst Genghis Khan in Asien ins Überlebensgroße.
Großherrscher
wird er bereits in der geheimen Geschichte der Mongolen genannt. Zum
ehrenwerten Ahnherrn
machen ihn die Chinesen in ihrer Geschichtsschreibung und später zum
höchsten Herrscher
und damit zu einem ihrer Kaiser. Der tibetanische Buddhismus erhebt ihn gar zum
geisterfüllten Heiligen.
Für die heutige Republik Mongolei schließlich ist er der Nationalheld.
Mit riesigen Statuen, das ganze Militär ist Genghis Khanidisch ausgerichtet. Kaffeetassen, Fähnchen, Lederfähnchen mit Genghis Khan, alles.
Im Westen dagegen ist das Bild des Herrschers bis heute bestimmt von Berichten wie dem des Johannes von Plano Carpini.
In dem Land lebte ein Mann namens Genghis. Dieser lernte, alle Menschen zu berauben und Beute zu machen. Er machte sich die Männer seines Volkes geneigt, die ihm als Anführer zu jeglicher Missetat folgten.
Der Franziskanermönch Johannes von Plano Carpini begibt sich Mitte des 13. Jahrhunderts auf die ebenso beschwerliche wie gefährliche Reise in das unbekannte Mongolenreich. Nicht als Missionar oder gar als mittelalterlicher Tourist, er reist als Gesandter der römischen Kurie, als Spion.
Die Absicht der Tataren ist es, sich die ganze Welt zu unterwerfen. Und dazu haben sie von Chinggis Khan den Auftrag.
Mongolensturm heißt die Gefahr aus dem Osten. Und beunruhigend ist das, was von dort zu hören ist. Von unvorstellbaren Grausamkeiten ist die Rede, von abgeschlachteten, unterjochten Völkern, von aufgespießten und gerösteten Menschen, ja von Kannibalismus. Auch Bruder Johannes will davon gehört haben. Der Mongolenherrscher selbst habe bei der Einnahme einer Stadt Befehl dazu gegeben, sein eigenes Heer zu verspeisen.
Diese Stadt belagerten sie so lange, dass dem Heer jeglicher Nachschub ausging. Und Chinggis, weil sie gar nichts mehr zu essen hatten, befahl, dass sie von 10 Männern einen zum Essen auswählen sollten.
Chinggis Khan, der Blutsäufer. Chinggis Khan, die Lichtgestalt.
Wenn man also über Chinggis Khan Quellen liest, dann kann man sowohl das Gute wie auch das Schlechte daraus lesen. Und es kommt immer darauf an, wie der Einzelne gerade das auffasst, in welchen Zusammenhängen er das gerne sähe.
Für die Mongolen, der Gründer des Reiches und der Kultur, der Einiger des Landes, für die Europäer der gnadenlose Schlechter aus dem Osten. Orientalist Weyers.
Sie waren die, die unter Chinggis Khan leiden mussten. Und das war genau dasjenige, was die negative Seite Chinggis Khan ausgemacht hat. Sie ist genauso richtig wie die positive Seite.
Oder genauso falsch. Das darf man sich aussuchen. Denn sämtliche Berichte über den Mongolenherrscher entstanden Jahrzehnte nach Chinggis Khans Tod, als das Gedenken an ihn bereits zum Mythos geronnen war. Im Westen wie im Osten.
Und die Frage ist, was ist an den positiven und was ist an den vielen, vielen negativen Dingen, die wir über ihn zu wissen glauben, historische Tatsache?
Vermutlich nicht allzu viel. Chinggis Khan, der Gründer des größten Weltreiches der Geschichte, bleibt weitgehend eine Leerstelle, ein Platzhalter, eine Projektionsfläche mit genügend Raum, gleichermaßen für Heldenverehrung wie für Verdammung. Das beginnt bereits mit seiner Geburt.
Sie lebten damals am Hügel Deliön-Boldach am Onan-Fluss. Und eben dort wurde Chinggis Khan geboren. Er kam mit einem Blutklumpen in seiner rechten Hand zur Welt. Da er geboren wurde, als man den Tataren Temüçin Üge gefangen genommen hatte, gab man ihm den Namen Temüçin. So trug es sich zu.
Es war die Sitte, dass man den Namen eines Kindes nach Besonderheiten dessen, was bei seiner Geburt passierte, benannte. Deswegen bekam Chinggis Khan den Namen Temüçin.
Der Blutklumpen in der Hand des Neugeborenen gilt als Zeichen für Charakter und Willensstärke. Auch sonst bietet seine Familie viel Stoff für eine große Erzählung. Sein Vater war ein mongolischer Held, jemand, der sich im Nahkampf große Verdienste erworben hatte.
Und die Mutter von Chinggis Khan war eine sehr starke Frau, die, da ihr Mann verstorben war, es schwer gehabt hat, dass sie ihre Kinder sozusagen als Alleinerziehende großgebracht hat. Das ist interessant. So etwas macht Furore, wenn einer damit durchkommt.
Seinen Vater hatte Temüçin im Alter von 9 Jahren verloren. Bis dahin dürfte er so aufgewachsen sein, wie es für ein Steppenkind üblich war.
Alle, vom Geringsten bis zum Großen, sind gute Bogenschützen. Und ihre Knaben beginnen schon, wenn sie gerade 2 oder 3 Jahre alt sind, zu reiten, die Pferde zu lenken und sich mit ihnen zu bewegen. Sie bekommen ihrem Alter angemessene Bogen und werden im Bogenschießen unterrichtet. So werden sie äußerst behende und kühn.
Glaubt man der geheimen Geschichte der Mongolen, dann schafft es der junge Temüçin schnell, in der Clan-Hierarchie aufzusteigen. Vor allem dadurch, dass er es versteht, sich Freunde zu machen.
Und diese Freunde waren für ihn, wenn sie sich loyal verhielten, diejenigen, die er an sich zog und die er auch belohnte. Und das zwar seine ganze Aufstiegszeit, die nicht nur immer Erfolg war. Ich nenne das Loyalität und Fürsorge. das war das Element, das Chinggis Khan zu seinem Durchbruch verholfen hat.
Loyalität und Fürsorge. Seine Getreuen schwört er auf sich ein, auf den Anführer. Zuvor war es Brauch, den besiegten Feind nicht zu verfolgen und die im Feld zurückgelassene Beute unter den Kriegern aufzuteilen. Temujin ändert das.
Er sagte, die einzigen Rechte auf alles, was jemals erobert wurde, gehört ihm. Das ist der große Unterschied. Das war vorher in der Steppe nicht so. Er hat also eine Oligokratie geschaffen, eine Herrschaft weniger mit ihm selber und seinem Clan an der Spitze.
Nachdem sie auf diese Weise die Völker in den Filzwandzelten zu Getreuen gemacht hatten, versammelten sie sich im Tigerjahr an der Onan-Quelle, pflanzten die neunzipflige Fahne auf und gaben dort dem Chinggis Khan den Titel Khan.
Khan nere tende ekbe. Diese Ernennung bedeutete, dass er, der Herrscher, war über alle, die in Filzwandzelten leben. Wir kennen diese Filzwandzelte heute als Jurten.
Damit ist das mongolische Weltreich begründet. Wir schreiben das Jahr 1206 nach christlicher Zeitrechnung. Nach innen ist das Land befriedet, so will es jedenfalls der Mythos. Bisher waren es mongolische Völker, die Chinggis Khan unterworfen und unter seiner Flagge vereint hatte. Nun will er weiter. Er zieht tief hinein in chinesisches Gebiet und nach Südwesten bis nach Persien. Nach Europa gelangen Chinggis Khan und seine Reiter nie. Sein schrecklicher Ruf aber dringt auf Jahrzehnte tief bis in die Herzen der Europäer.
Wie grausam er selber war, das sind Rückschlüsse vielfach. Eben gerade auch aus europäischen Beschreibungen, vor allen Dingen auch von Leuten beschrieben, die niemals einen Mongolen gesehen haben.
Wie aber konnte Chinggis Khan, der Mann aus der Steppe, ein solches Weltunternehmen wie das Mongolenreich zusammenhalten und auch noch immer weiter ausdehnen?
Er selber hat sich Zeit seines Lebens so benommen wie in der Steppe. Seine große Stärke und wenn man sagen will Weisheit war, dass er sich nicht gewehrt hat, wenn Dinge, Anlagen, die man nicht mit den Verfahren, wie er sie in der Steppe durchgeführt hatte, lösen konnte. Dann hat er gesagt, macht. Dann hat er machen lassen.
Chinggis Khan kauft sich Fachleute ein. Berater, würde man heute sagen. So dürfte es auch bei der Gründung von Karakorum gewesen sein, der späteren Hauptstadt des Mongolenreiches. Archäologe Bemmann.
Wenn man ein Weltreich hat, muss man es irgendwie verwalten. Das Erobern geht relativ schnell, das können diese sogenannten wilden Horden machen. Aber dann muss ich Verwaltungsstrukturen errichten. Mit allem, was dazugehört. Schriftverkehr, Urkundenwesen, Münzwesen. Und dafür brauche ich eine ortskonstante Siedlung.
Karakorum entwickelt sich unter Chinggis Khans Nachfolgern zum politischen, wirtschaftlichen und religiösen Zentrum des Mongolenreiches. Ein verblüffend offenes Zentrum.
Multikulturell ist es, international, offen, religiös tolerant. Es gibt Handwerkerviertel, Händlerviertel, also ein reges Treiben, muss man sich vorstellen. Ich denke, prunkvoll und prächtig. Nur wenn der Sandsturm kommt, sehr staubig.
Dieses offene und prunkvolle Karakorum entstand zur gleichen Zeit, als Europa vor den blutrünstigen Mongolen erzitterte. Unter Chinggis Khans Söhnen und Enkeln.
Alles verwüsten sie, niemanden verschonen sie. Greise und Junge, Reiche und Arme und Frauen mit ihren Kleinkindern töten sie. Die Sittsamkeit von alten Frauen und Jungfrauen schänden sie auf unglaubliche Weise. Und gleichermaßen zerstören sie Häuser und Kirchen, befestigte Städte und Klöster.
So berichtet es die Gesta Trevororum, die Chronik der Stadt Trier. Das alles hat Chinggis Khan nicht mehr erlebt. Er stirbt bereits im Jahr 1227, ein Jahrzehnt vor den Mongolenstürmen, die mit seinem Namen verbunden sind.
Im Zeitzeichen erinnerte Martin Herzog an die Gründung des Mongolenreichs durch Chinggis Khan im Jahr 1206. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.